Exist Podcast für Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft.
Über das Thema Patente spreche ich heute mit Dr. Norbert Höfgen. Er gehört zum Gründungsteam von Dynabind von der Technischen Universität Dresden. Das Team hat ein Verfahren entwickelt, das das Auffinden von Wirkstoffen für die Arzneimittelforschung erheblich beschleunigt. Herr Dr. Höfgen, bevor wir über Patente sprechen, erklären Sie doch bitte kurz, um was es bei dem Verfahren geht, das Sie entwickelt haben.
Üblicherweise wird eine Pharmafirma ungefähr 1 Million Substanzen testen, um ein Arzneimittel zu finden. Die macht das herkömmlich, indem jede einzelne Substanz einzeln getestet wird. Unsere Technologie nutzt DNA wie ein Barcode an der Kasse im Supermarkt, um die chemischen Strukturen der Testsubstanzen zu verschlüsseln. Das erlaubt, dass wir Hunderte von Millionen von Substanzen gleichzeitig in einem Experiment testen. Im Endeffekt ist unsere Methode ungefähr 10-mal schneller als die herkömmliche und die Kosten sinken um 90%.
Das hört sich ziemlich vielversprechend an. Nun brauchen Sie aber 3 Patente, deren Rechte bei der TU Dresden lagen. Ansonsten hätten Sie Ihr Verfahren ja gar nicht auf dem Markt anbieten können. Wie sind Sie da vorgegangen?
Wir haben uns zunächst mal einen Überblick verschafft, welche Schutzrechte relevant sein könnten, welche existieren, haben die dann sortiert danach, wie wichtig die für unser Geschäftsmodell sind und wie es mit den Erteilungsaussichten aussieht und wie rechtsbeständig erteilte Patente sein können.
Und wann haben Sie mit der Transferstelle der Hochschule Kontakt aufgenommen?
Das muss man so früh wie möglich machen. Die Zeitabläufe sind enorm, die der ganze Prozess braucht. Wir sind also wenige Wochen nach Beginn der Förderperiode zum ersten Mal beim Transfer Office gewesen, haben angezeigt, für welche Patente wir uns grundsätzlich interessieren und haben ab da auch die Möglichkeit gehabt, zur Patentstrategie zumindest gehört zu werden. Das war sehr positiv.
Man hört ja immer wieder, dass viele Hochschulen, vorsichtig gesagt, immer noch etwas überrascht sind, wenn Startups Patente von ihnen übernehmen möchten. Wie hat man an der TU Dresden darauf reagiert?
Wir waren offensichtlich nach mehreren Jahren der Pause das erste Team, das mit diesem Ansinnen da erschien. Sodass wir uns eigentlich gegenseitig in den Prozess vorwärts bringen mussten. Teilweise war es ein schwieriges Ringen, aber am Ende war es erfolgreich. Ich verweise nochmal auf die Zeitlinien für die Absichtserklärung. Allein haben wir 6 Monate gebraucht.
Und dann gibt es ja noch das Termsheet.
Für das Termsheet ein weiteres Jahr und bis zum Vertrag nochmal ein halbes Jahr. Also wir haben die gesamte Exist-Periode gebraucht, um am Ende zum Vertrag zu kommen.
Was dauert denn da so lange dran?
Das härteste Ringen ist immer das um das Termsheet. Da geht es halt um die finanziellen Konditionen. Hier gibt es in Dresden das Grundprinzip des sogenannten Dresdner Modells, wo der Transfer der Patente gekoppelt wird an einer Beteiligung der TU Dresden AG am zu gründenden Unternehmen zum einen und an einem Kaufpreis. Und der Kaufpreis orientiert sich generell an den aufgelaufenen Kosten, die die Universität für die Patente hatte. Für uns war wichtig, dass bei der Preisermittlung berücksichtigt wird, in welchem Zustand sich die Patente zum Tag der Bewertung befinden. Gibt es also Schwierigkeiten, die von den Prüfern dokumentiert sind, die Erteilungsaussichten angeht? Das war in unserem Fall gegeben. Beziehungsweise gibt es Risiken, dass erteilte Patente nicht rechtsbeständig sein könnten? Das war auch gegeben.
Und was heißt in dem Zusammenhang nicht rechtsbeständig?
Das heißt, dass zum Beispiel ein Patent in Deutschland erteilt sein kann, aber im europäischen Prüfbericht steht, dass es weder neu noch erfinderisch ist, dann muss man sich Sorgen machen, ob das deutsche Patent am Ende auch rechtsbeständig ist. Ja, und diese Analyse haben wir dann genutzt, um über den Preis zu verhandeln und wir haben deutliche Preisabschläge am Ende erzielen können.
Wie haben Sie das gemacht?
Das hängt sehr von den Grundmuster ab, mit dem die Hochschule den Preis ermitteln möchte. Es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle. Das kann lizenzbasiert sein mit Umsatzerwartungen oder Ähnlichem. Bei uns war es, wie gesagt, kostenbasiert. Da sind die Kosten klar dokumentiert. Das heißt, da gibt es kaum Verhandlungsspielraum, weder für die eine Seite noch für die andere. Was Abschläge angeht, da alles, was da zählt, ist so viel wie möglich Wissen über den aktuellen Status zu generieren, um dieses Wissen zu verwenden. Auch in der Frage, will man wirklich alle Patente kaufen oder macht es mehr Sinn, einen Teil zu kaufen und für andere zum Beispiel eine Option zu nehmen. Das haben wir gewählt. Wir haben von 3 interessanten Patenten 2 erworben und für das dritte, wo die Erteilungsaussichten besonders wackelig waren, zunächst mal nur eine Option erworben mit einer Nutzungslizenz. Inzwischen hat sich die Situation für dieses Patent dramatisch verbessert. Es ist in mehreren Ländern erteilt und wir sind jetzt dabei, es auch noch zu erwerben.
Warum war es Ihnen denn so wichtig, die Patente zu kaufen und nicht in Lizenz zu übernehmen?
Für uns ist es wichtig, dass wir hundertprozentig Verfügungsrechte über die Schutzrechte haben. Im Life Science-Bereich ist das besonders wichtig, auch für Investoren später. Die haben im Frühjahr unsere Seed-Runde abgeschlossen und für unsere Investoren war das in der Due Diligence wichtig zu sehen, dass das gegeben ist. Und es ist immer schwierig, solche Fragen wie Weiterentwicklung der Patentstrategie, Kostenübernahme für schwierige Verhandlungen mit Prüfern etc. mit einem dritten Partner immer abstimmen zu müssen, der am Ende über das Geld entscheidet. Im Umkehrschluss muss man sagen, man trägt natürlich dann selbst alle Kosten. Das ist auch eine Komponente, die wenig betrachtet wird von den meisten Teams, einfach weil da auch das Wissen fehlt. Aber es ist nur der erste Schritt, Patente zu erwerben und der zweite Schritt ist, Patente zu erhalten und zu verteidigen. Das ist auch sehr kostenintensiv und das muss man mit betrachten bei der Entscheidung, welche Patente kauft man und welche nicht.
Welche Vereinbarung haben Sie denn letztendlich mit der TU Dresden getroffen?
Also wir haben einen Kaufvertrag abgeschlossen für zwei der Patente. Für diesen Kaufvertrag wurde ein Kostenabschlag verhandelt und zum zweiten eine Art Teilzahlungsvariante. Wir haben eine Anzahlung geleistet und weitere Zahlungen wären in unserem Fall nur dann fällig, wenn die Gesellschaft Gewinne erwirtschaftet. Mhm. Das ist auch ein bisschen im Gegensatz zu anderen Modellen, wo die weiteren Zahlungen umsatzabhängig vereinbart werden. Dafür können wir uns nicht erwehren, weil Umsatz verbunden sein kann mit herben Verlusten im Geschäft. Es ist dann schlecht, in der Zeit Zahlungen leisten zu müssen. Wir finden die gewinnabhängige Vereinbarung deutlich besser.
Gibt es etwas, das Sie anderen Gründungsteams in puncto Patente empfehlen können?
Also das Erste ist, so früh wie möglich Kontakt aufnehmen, klar machen, für welche IP Interesse besteht und dass man versucht, in die weitere Entwicklung zunächst mal einbezogen zu werden. Das Zweite ist, so viel wie möglich Wissen über das Portfolio zu akkumulieren, um damit faktenbasierte Verhandlungen führen zu können. Und das Dritte ist, was ich dringend empfehle, ist, mit anderen Teams zu sprechen, die den Prozess schon hinter sich haben, um Erfahrungen abholen zu können, wo auch Verhandlungsspielraum zum Beispiel mit der Universität zu erwarten ist.
Mal unabhängig vom Thema Patente, wie hat sich denn Ihr Startup Dynabine seit der Gründung entwickelt?
Wir sind bisher zufrieden. Wir haben den Markteintritt Anfang 2018 durchgeführt. Wir haben sehr gutes Geschäftswachstum. Auf der Basis wachsen wir jetzt personell. Wir übernehmen gerade unsere eigenen Labore und Räume im Bioinnovationszentrum in Dresden und werden im nächsten Jahr den Schwerpunkt vor allen Dingen auf Marketinginvestitionen setzen. Im Moment arbeiten wir zu 100% für ausländische Kunden. Unsere Schwerpunktmärkte sind Nordamerika, ganz Europa und Japan. Wir hoffen, dass wir im deutschen Markt auch noch fündig werden.
Das war der Exist-Podcast. Die Fragen stellte Regine Hebestreit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.